Nun, ich hätte mir ihn vorher ansehen sollen, bevor er im Gemeindeboten abgedruckt wird. Ich meine den Bibeltext, der laut Gottesdienstordnung für heute dran ist. Denn dann wäre ich wahrscheinlich ausgewichen. Diese Verse im 1. Korintherbrief, die ich jetzt gleich lesen werde, gehören nicht zu den Bibelworten, über die ich freiwillig predige. Und Sie werden sehen, es wirkt furchtbar moralisch mit erhobenen Zeigefinger. Zumindest kann man es so lesen und hören. Da müssen Sie halt jetzt durch. Ich bitte Sie trotzdem um Ihre Aufmerksamkeit. Hoffentlich sitzen Sie wenigstens bequem. Paulus schreibt den 1. Korintherbrief: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Nun, es geht um unseren Leib, um unseren Körper. Also lasst uns auch darüber sprechen. Natürlich nicht, wie der Trainer des Deutschlandachters gerade über den Körper spricht, der schon vor ein paar Wochen ja eine Liste mit möglichst präzisen Verhaltensregeln aufgestellt hat, damit die Körper beim Finallauf dann Höchstleistungen zeigen können. Nein, ich möchte viel schlichter beginnen. Man muss ja auch kein Arzt oder Therapeut sein, um den Zusammenhang zwischen Körper und Psyche, Körper und Seele wahrzunehmen. Beide sind in einem Wechselspiel aufeinander bezogen. Und das ist wohl der Grund, weshalb Menschen, die an Depressionen leiden, erzählen, dass es ihnen schon etwas besser geht, wenn sie viel draußen unterwegs sind. Und das gilt auch für den Alltag. Wenn ich selbst schlecht drauf bin und mich für eine Stunde mal nach draußen begebe, in den Wald gehe, geht es mir gleich viel besser. Ich las von einem Psychotherapeuten, der die sogenannte So-tun-als-ob-Methode empfiehlt. Sie ist so einfach und ich zitiere: Wenn du niedergeschlagen bist und mit eingezogenem Kopf und hängenden Schultern durch den Tag schleichst, dann geh doch einfach mal so, als ob es dir gut ginge. Mit großen, tänzelnden Schritten, mit gefestigten Schultern und dem Blick in die Wolken. Oder tanz für ein paar Minuten durch die Wohnung, dann geht es dir gleich viel besser. Zitat Ende. Das klingt schon fast banal, zu banal und reicht natürlich nicht bei schweren psychischen Erkrankungen. Aber trotzdem, der hat recht. Probieren Sie es einfach mal aus, mit tänzelnden Schritten, mit gefestigten Schultern und dem Blick in die Wolken. Und Sie werden feststellen, positive Angebote des Körpers sind für die Psyche geradezu unwiderstehlich. Aber auch das Gegenteil ist wahr. Eine Bekannte von mir erzählte mal von einem kleinen Laden, der vor allem von Frauen betreten wird. Der Laden ist gemütlich und auch verwinkelt, aber das Verwinkelte zieht wieder wegen seiner Unüberschaubarkeit offenbar Probleme nach sich. Denn direkt neben einem Spiegel, gleich bei den Lippenstiften, den Eyelinern, dem Rouge und anderen Schönheitshelfern, steht ein großes Schild: Stehlen macht hässlich. ein guter Satz, um Ladendiebstahl zu verhindern, aber dieser Satz ist auch in allgemeiner Hinsicht wahr. Stehlen macht hässlich. Und man könnte so eine ganze Liste beginnen. Nörgeln macht Falten. Ja, das stimmt. Man kann alten Leuten ansehen, wie viel sie genörgelt haben. Ich gucke sie jetzt nicht zu genau an. Aber ich sage das oft auch in Gesprächen, wenn ich Besuche mache, dass ich sage, sie haben wunderschöne Falten. Ja, es gibt beide Sorten von Falten. Man kann auch weitermachen. Nörgeln macht Falten, Saufen macht dumm. Aggressionen machen Pickel. Ja, durchaus wahr. Manchmal, wenn die Haut ständig rot wird vor Aggressionen, sieht nicht gut aus. Umgekehrt gilt es aber genauso. Liebe macht schön. Zuwendung macht schlau. Freundlichkeit macht rote Wangen. Paulus hat das gewusst und er kannte den engen Zusammenhang zwischen Körper und Psyche. Und dabei gab es in seiner Umwelt, ja bis in die christliche Gemeinde hinein, auch die Ansicht, man könne mit seinem Körper und seinem Tun anstellen, was man nur wolle. Die Seele würde man dadurch überhaupt nicht beschädigen. In der Diskussion, in die Paulus sich damals einmischte, ging es offensichtlich ganz um die Sexualität. Mit dem Heil oder dem Unheil meiner Seele hat das erstmal gar nichts zu tun, was ich mit meinem Körper tue, sagen viele. Dann ist auch ein Besuch in einem Bordell oder eine Affäre, obwohl man in einer festen Beziehung lebt, gar kein Problem. Paulus sieht das anders. Und er stellt in aller Schärfe fest, wer unverantwortlich mit seiner Sexualität umgeht oder wer stiehlt und den Hals nicht voll genug bekommt. Wer im Rausch anderen schadet, wer verleumdet oder mobbt oder wer andere ausbeutet, gehört nicht in Gottes Welt. Aber das ist nicht das Einzige, was hier steht. Paulus öffnet zugleich eine Tür und er schreibt, früher habt ihr auch solche Dinge gemacht, aber jetzt ist es anders, ihr seid andere geworden. Ihr seid davon befreit worden. Man kann offensichtlich anders werden und Falsches hinter sich zurücklassen. Und er stellt seine Gedanken in einen größeren Zusammenhang. Der Apostel gebraucht dafür ein richtig sprechendes Bild. Unser Körper sei der Tempel Gottes. Der Körper sei der Tempel, in dem Gottes Geist wohnt. Das ist die Kernbotschaft. Also wohlgemerkt, nicht nur die Seele stellt eine enge Verbindung zu Gott dar, sondern auch der Körper. Und wenn Sie eine Erkenntnis aus dieser Predigt ziehen, dann bitte ich Sie, die Seele stellt nicht allein eine enge Verbindung zu Gott dar, sondern auch der Körper. Auch auf den Körper kommt es in der Beziehung zu Gott an. Und schreibt das ruhig auf. Ich schaue jetzt einfach mal in die Kamera rein. Hoffentlich ist es die richtige, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, die jetzt vielleicht zu Hause da sitzen. Letzte Woche habt ihr eure Bibel bekommen. Schlagt es ruhig mal nach. 1. Korinther 6, Abvers 9. Da steht das alles. Schreibt es in euer Heftchen rein. Auch der Körper entscheidet über die Gottesbeziehung. Wir dürfen Körper und Seele eben nicht auftrennen, nicht voneinander ablösen. Schließlich hat Gott an Ostern auch Jesus als Ganzen auferweckt, von Kopf bis Fuß. Und das war manchen in Korinth offensichtlich nicht klar geworden. Schließlich kamen sie aus einer hellenistischen Tradition da. Und die nimmt diese Trennung von Körper und Seele wie selbstverständlich vor. Das war damals die Tradition, eine Aufsplittung von beiden. Und damit natürlich auch eine Vernachlässigung der Bedeutung des Körpers. Und heute ticken auch noch so viele so. Wir verlagern Dinge des Glaubens gerne in die Innenwelt, nur noch ins Herz und in den Geist, je nachdem, wie wir geprägt sind. Nun danket alle Gott mit Herzen. Das ist schon klar. Aber mit Herzen, Mund und Händen? Es ist also auch eine Frage des Glaubens, wie ich meinen Körper behandle, ob ich ihm genug Schlaf gönne, genug Bewegung, eine gute Ernährung. Und was heißt es, wenn mein Körper nicht mehr mitmacht, wenn ich krank oder alt werde? Ist er auch dann noch ein Tempel des Geistes Gottes? Sagt Gottes Geist dann, ja, diese Umgebung ist zu schwach, zu schäbig für mich, ich ziehe wieder aus. Manche meinen ja so, dass Gott so mit unserem, über unseren Körper denkt. Kann ich denn meinen Körper mit Wertschätzung und Achtung betrachten, auch wenn er mich im Stich lässt oder wenn ich ihn nicht leiden mag? Wie es manchem Jugendlichen geht, der buchstäblich am liebsten aus seiner Haut fahren will, weil diese Haut mal gerade wieder mit unschönen Pickeln übersät ist. Wisst ihr nicht, fragt Paulus in solche Gedanken hinein. Und im Grunde spricht Gott uns durch Paulus in solche Gedanken hinein an. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Wisst ihr es nicht, wenn ihr euch überkritisch im Spiegel betrachtet? Wisst ihr das nicht, wenn ihr arbeitet bis zum Umfallen und euch keine Pause gönnt? Wisst ihr es nicht, wenn ihr euch gewaltsam in eine Konfektionsgröße hineinhungert, die gar nicht zu euch passt? Wisst ihr es nicht, wenn ihr eure Erschöpfung mit Tabletten oder Alkohol zudeckt? Wisst ihr das nicht, wenn ihr von euch und anderen erwartet, immer reibungslos zu funktionieren? Wisst ihr es nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Merken Sie, da sind beide Botschaften ineinander verschränkt. Die eine Botschaft einer enormen Wertschätzung, also achtet darauf, kultiviert das auch. Und gleichzeitig aber auch eine Adelung eines Körpers, der natürlich dem Verfall preisgegeben ist. Auch der schwache Körper bleibt Tempel des Heiligen Geistes. Ich werde gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Der Gedanke von meinem Körper als dem Tempel des Geistes Gottes wirkt vielleicht für manche noch immer noch etwas spröde und abstrakt. Deshalb erlauben Sie mir nochmal einen anderen, einen eher poetischen Zugang. Er stammt von der Dichterin Hilde Domin und sie schaut auf die Hand. Und von ihr stammt das bekannte Gedicht »Wen es trifft« und ich zitiere daraus eine Passage. »Bücke dich und streichle, ohne es zu knicken, das zarte Moos am Boden«. Oder ein kleines Tier, ohne dass es zuckt vor deiner Hand. Lege sie schützend auf den Kopf eines Kindes. Lasse sie küssen von dem zärtlichen Mund der Geliebten. Oder halte sie wie unter einen Kranen unter das fließende Gold der Nachmittagssonne, damit sie transparent wird und gänzlich untauglich zu jedem Handgriff beim Bau von Stacheldrahthöllen. Ja, betrachten Sie ruhig einmal Ihre Hand und denken Sie darüber nach, wo und wie Ihre Hand von Gottes Geist geprägt ist, wie sie etwas von diesem Geist in die Welt schon gebracht hat, sei es tatkräftig oder liebevoll oder vielleicht auch ganz ohne Bewegung in Ruhe. Was geschieht nicht alles über unsere Hände? Den Kopf eines Kindes zu streicheln, Gemüse zu schnibbeln für eine gute Mahlzeit, gießen und pflanzen, in der Erde wühlen, Früchte vom Baum pflücken, jemanden freundlich zuwinken oder einem anderen Menschen auch mal ermutigend die Hand auf die Schulter legen. Mit den Händen Klaviertasten herunterdrücken oder sie zum Gebet falten. In unseren Händen steht eine unglaubliche Vielfalt und manchmal braucht es nur ganz wenig, um Gottes Geist spürbar werden zu lassen in unserer Umgebung. Oder nehmen wir die Füße, wo die schon unterwegs waren in der vergangenen Woche, auf hoffentlich guten Wegen. Und das nicht nur hierher, sondern vielleicht auch zu einem Nachbarn, der uns gerade braucht. Oder sie trugen uns hinauf zum Dreifürstenstein oder zum Rossberg, an schöne Orte. Der Geist Gottes wird ganz wesentlich durch die Wege wirksam, die wir gehen. Oder ich denke an den Mund. Er kann verletzen. Er kann nörgeln und schimpfen, aber er kann auch Liebevolles sagen. Er kann Mut zusprechen, Küsse verteilen. Merken Sie, nicht nur im Herzen, auch in meinen Füßen, mit Herzen, Mund und Händen. Nun danket alle Gott, so haben wir vorhin gesungen, weil dort Gottes Geist wohnt und auf unsere Umgebung wirken kann. Ja, Paulus hat recht. Der Körper ist der Tempel, das Gefäß, der Ort der Gegenwart Gottes. Und das ist gut zu spüren und dabei die Wertschätzung und das Liebevolle zu erspüren, das in Gottes Geist als dem Tempel ist, in unserem Körper als dem Tempel Gottes, des Geistes Gottes ist. Und wir wollen das aufgreifen mit der Liedstrophe, die ich hier abgedruckt habe. Herr, komm in mir wohnen. Im Gesangbuch unter Nummer 165. Nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Noch einmal, manch einer denkt vielleicht bei den schicken Olympioniken mit ihren Astralkörpern oder bei den Stars in den Kinofilmen, da leuchtet das ein. Schön, dass es sie gibt, aber wie ist das mit mir? Ja, es gilt auch für uns. Gott wohnt in uns und er wohnt eben nicht nur in prachtvollen, in glanzvollen, goldverzierten Tempeln, sondern in uns, mit all unseren Macken und all unseren Runzeln und Falten. Wie gesagt, hoffentlich die richtigen Falten. Und unsere Schönheits- und Modeindustrie soll das ruhig hören, relativierend hören. Sie redet uns ein, wir seien erst was, wenn wir die erforderlichen Maße und Schönheitsideale erfüllen. Was für ein Quatsch! Dort ist der Körper nämlich längst zum Tempel geworden und er wird verehrt wie eine Gottheit. Und das muss auch gesagt werden, wenn wir darüber nachdenken. Das ist eine moderne Form von Götzendienst. Und es gibt auch genügend Menschen, die opfern alles für ihren Körper. Die sind bereit, ihre ganze Zeit, ihre ganze Energie, ihr Geld in ihn hineinzulegen. Und das nicht, weil der Körper der Wohnort Gottes ist, sondern weil der Körper längst zum Ersatzgott wurde. Und der duldet dann keine Fehler und Makel. Die werden wegretuschiert oder gar wegoperiert. Und besonders für junge Menschen entsteht aus einer solchen Körperreligion ein unbarmherziger Druck, der längst schon viele in tiefe Verzweiflung trieb. Gott wohnt in uns. Unser Körper ist nicht Gott, aber sein Tempel. Auf diese Weise hat unser Körper eine Würde und Schönheit, unabhängig davon, wie ansehnlich er ist und was er noch leisten kann. Und nehmen Sie das mit, vor allem, wenn Sie sich womöglich schwer tun mit Ihrem Körper, weil Sie merken, dass er schwächer wird. Oder weil Sie einen Körper haben, den Sie einfach nicht besonders gut leiden können. Paulus schreibt an anderer Stelle so anschaulich von seinem eigenen Körper. Er selbst war nämlich chronisch krank, hatte einen Pfahl im Fleisch, wie er es ausgedrückt hat, also eine ständig schmerzende Erkrankung, so wie ein Dorn im Fuß. Wahrscheinlich hatte er Migräne oder auch Gicht. Er war auch in der Erscheinung eher schwächlich und wirkte nicht sehr überzeugend. Und gerade in Korinth, wo der Brief hinging, wurde er schwer dafür angegriffen. Briefe schreiben kann er, höhnten seine Gegner, aber wenn er auftaucht, dann ist er blass und farblos und unansehnlich. Und niemals gescheit reden konnte der. Und dieser Paulus hat sich von Gott gewünscht, nicht nur eine große Aufgabe zu bekommen, sondern auch einen Körper, der das tragen kann. Und es brauchte dann eine Zeit, bis er begriff, dass Gott gerade in den Schwachen mächtig ist, wie er es ausdrückte. Oder mit anderen Worten, dass ausgerechnet sein schwacher Körper der Tempel Gottes ist. Der Ort, wo Gottes Geist wohnt und wo er für andere auch spürbar wird. Vielleicht gerade durch die Schwachheit. Und bei richtig alt gewordenen Menschen merke ich das manchmal. Da hat man fast den Eindruck, dieser Körper wird transparent. Da scheint was durch, von innen nach außen. Gerade in seiner Schwäche. Und einmal schreibt Paulus, wir haben einen Schatz, der in irdenen Gefäßen hineingelegt ist. Also in einen einfachen Tonkrug. Der Krug an sich macht nicht viel her, aber er trägt den Schatz in sich. Niemand Geringeres als Gott selbst wohnt in uns. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Jetzt wissen wir es hoffentlich. Also lasst uns Gott mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben, loben. Mit Herzen, Mund und Händen, mit Füßen und manchmal auch mit einem Hüftschwung. Mit aufrechtem Gang und tanzenden Schritten. Amen.